Heute ist die 33. Folge des Erntehelfers. Und wie ihr an meiner Stimme schon hört, ist es ein Special an diesem Silvester am 31. Dezember 2023, der letzte Tag des Jahres. Ich befrage heute Rüdiger Strattner in seiner eigenen Show, in seiner eigenen Episode. Das heißt, ihr könnt schon mal den Sekt kalt stellen, die Konfettischlangen bereitlegen und es gibt natürlich ganz viel Glitzer. Wer begleitet euch heute durch die heutige Episode? Ich bin Ulrike Zecher, Markenfrau und Schreibcoachin. Bei mir dreht sich alles um Content mit Kohlensäure. Was heißt das konkret? Egal ob Webseite, Verkaufsseite oder LinkedIn-Post, ich coache UnternehmerInnen, wie sie spritzige Texte schreiben. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Rüdiger und ich sind verheiratet, wir sind ein Ehepaar, das heißt, wir kennen uns schon ein wenig länger.
Und sitzen uns hier bei Ulrike auf dem Sofa gegenüber.
Genau, und wir haben uns extra für euch schick gemacht. Man kann das, glaube ich, in der Stimme hören. Rüdiger hat seinen schwarzen Smoking angezogen, ich habe mein Goldler-Mehfarbenes Abendkleid angezogen und meine Perlenkette umgelegt.
Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer.
Rüdiger, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit und ich bin total tiefenentspannt, weil du hast dir viel mehr Gedanken gemacht, glaube ich, als ich mir jemals gemacht habe für eine Folge. Und ich freue mich drauf, dein Gast zu sein.
Ja, danke schön. In der Tat, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe mir in den letzten Tagen natürlich deine Webseite angeschaut. Ich habe dir zwischendurch immer Fragen gestellt. Ich habe gelauscht. Das mache ich natürlich auch schon die ganzen Jahre. Aber jetzt geht es ja vor allem um deine berufliche Expertise. Genau, worum geht es denn heute in dieser Folge? Es geht natürlich immer darum, um auf das eigene Businessleben zu schauen, was man für Erfolge hatte, wo man gescheitert ist. Vielleicht gibt es auch ein Lebensmotto. Und natürlich ganz wichtig, wie ist dieser Podcast überhaupt entstanden? Aber noch einen Schritt zurück. Für alle, die heute an diesem Tag, am 31. Dezember 2023, das erste Mal einschalten, wofür steht denn der Erntehelfer-Podcast? Und da zitiere ich jetzt den Rüdiger, Zitat Anfang, der Erntehelfer-Podcast gibt den Menschen Zeit und Raum, die oft nicht bedacht werden, da sie selbst meist nicht im Rampenlicht stehen. Profis aus Kunst und Kultur, die etwas zu erzählen haben, weil sie etwas geleistet und erlebt haben, Zitat Ende. Und heute, lieber Rüdiger, stehst du im Rampenlicht in deiner eigenen Show und darauf freue ich mich sehr. Wir starten mit der ersten Frage. Freier Bühnenmeister, Senior Event Producer, Produktionsleiter, Projektleiter und noch zahlreiche Zusatzausbildungen, die du in diesem Jahr gemacht hast. Du liebst die Vielfalt in deinen Berufsbezeichnungen und Rollen. Und hast du Lust auf ein kleines Spiel?
Ja. Nein. Auf keinen Fall.
Sagt dir was Elevator Pitch? Sagt dir das was? Ja. Okay, für alle, die
jetzt... Wie viele Stockwerke?
Genau, wie viele Stockwerke? Also der Elevator Pitch für alle anderen Selbstständigen aus dem Bereich Kunst, Kultur und aus anderen Bereichen. Der Elevator Pitch ist eine Übung. Da stellt man sich vor, man ist in einem Aufzug. Und dann tritt zum Beispiel eine Person ein, es kann ein Kunde oder Kundin sein oder ein Auftraggeber und den möchte man von irgendetwas überzeugen. Neuer Auftrag, neuer Job und da hat man halt wenig Zeit, wenige Sekunden sich vorzustellen. Und das nennt man den Elevator Pitch. Und du, lieber Rüdiger, darfst dir jetzt aussuchen, in welchem Elevator du unterwegs bist. Vielleicht ist es der Pater Noster im WDR-Funkhaus, wo wir bisher noch nie drin gewesen sind. Also wenn jemand da Connections hat, wir möchten mal gerne mit dem Pater Noster im WDR-Funkhaus fahren. Oder ist es vielleicht irgendein Skyscraper in New York? Du darfst dir jetzt erstmal aussuchen, in welchem Elevator du unterwegs bist, in welchem Aufzug. Das ist die erste Aufgabe. Und dann darfst du dir aussuchen, welcher Rolle du unterwegs bist. Bist du jetzt eher freier Bühnenmeister, Produktionsleiter oder Projektleiter? Das ist das erste Spiel. Ich bin gespannt.
Okay, der Paternoster wäre mir jetzt viel zu ausführlich, weil da hätte ich ja unendlich quasi Zeit. Ich würde jetzt ganz klassisch irgendwo in den vierten, fünften Stock, ich denke so in deutschen Dimensionen hier, einfach ein paar Stockwerke hochfahren und mir tritt jemand gegenüber. Und wie gesagt, es geht ja einfach darum, vielleicht tragen wir gerade Name-Badges aus irgendwelchen Gründen und das Gegenüber sagt so von wegen, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich so? Und das ist die Einleitung. Und meine Antwort ist letzten Endes die, ich kümmere mich darum, dass Veranstaltungen erfolgreich und sicher durchgeführt werden können. Und das kann ich schon bis zum ersten Stockwerk so erklären. Wenn das Ganze dann weiterfährt, kann ich auch noch erklären, dass ich das in ganz verschiedenen Positionen und Funktionen machen kann. Mhm. Und daher kommt auch diese Vielfältigkeit dieser ganzen Titel, die du gerade gewählt hast. Mhm. Das heißt, Moment, jetzt müssen wir erstmal das Ankommen im fünften Stock abwarten. Ich habe jetzt den Elevator Pitch auf ein Stockwerk bezogen. Also wie gesagt, es geht darum, erfolgreich und sicher eine Veranstaltung umzusetzen. Das ist eigentlich, darauf nehme ich Einfluss. Ja. Punkt. Und dann ist eigentlich diese Beschreibung auch schon am Ende, weil wenn man gegenüber sagt, das tut mir jetzt furchtbar leid, ich züchte Joghurtkulturen, habe aber nie was mit Veranstaltungen zu tun, dann war es das. Aber ich habe tatsächlich schon mit den verschiedensten Leuten natürlich zu tun gehabt. Das waren irgendwelche Endkunden, die in einem Konzern sich um etwas kümmern. Das kann aber ganz genauso jemand sein, der genauso wie ich absolut darauf professionalisiert ist, Veranstaltungen zu machen. Mhm. Diese Person kann technisch spezialisiert sein. Diese Person kann als Agentur organisatorisch unterwegs sein. Diese Person kann kreativ Ideen entwickeln und sie dann im Endeffekt bei Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Und ich docke praktisch an der Stelle an, wo es darum geht, im gemeinsamen Austausch herauszufinden, was ist vorhanden und was wird benötigt, damit es diesen magischen Moment gibt, der halt meistens irgendwann damit zu tun hat, dass irgendwo die Hallentore aufgehen, dass irgendwo ein Vorhang hochgeht, dass irgendwo das Licht angeht und einfach für eine kurze Zeit diese temporäre Magie im Raum ist, die eine Veranstaltung ausmacht. Und auch da ist es ja so, da greife ich jetzt mal direkt vorweg, dass letzten Endes nicht nur diese Titel, die du gerade genannt hast, sehr, sehr weit letzten Endes sind, sondern auch die Art von Veranstaltungen, die ich betreut habe und die ich sicherlich auch noch betreuen werde in meinem Leben. Mhm. Weil auch das können einfach die unterschiedlichsten Geschichten sein. Das kann ganz klein und kompakt irgendwo sein. Ich hatte mal im 60. Stock vom One World Trade Center in New York eine Pressekonferenz. Da waren jeweils 20 Journalisten da und das über den Tag verteilt ein paar Mal. Aber das war ein unglaublich komplexes, monatelanges Projekt, um da im Endeffekt das alles in diesen 60. Stock von diesem neu gebauten Hochhaus reinzukriegen. Und dass dann wirklich einfach diese 20 Leute das da erleben konnten. Ich hatte genauso aber auch schon Veranstaltungen. Ich glaube, die größte Veranstaltung, die ich als Veranstaltungsleiter bisher geführt habe, waren 10.000 Leute, die für Nutella zu einem Jubiläumsfrühstück eingeladen waren. Also irgendwo zwischen diesen 20 Journalisten und den 10.000 Privatpersonen, die dann frühstückend im Park sitzen,
Also ich merke schon, der Elevator-Pitch ist ja doch jetzt ein bisschen länger geworden als 4 Stockwerke.
Ja, das ist dann die Option mit dem Paternoster.
Ja, wäre es doch besser, der Paternoster kann. Aber was ich jetzt auf jeden Fall, was unbedingt auf deine Webseite gehört, ist, dass du dafür sorgst, dass du dich darum kümmerst, ist das bessere Wort, dass Veranstaltungen erfolgreich und sicher sind. Und du hast noch ein anderes Wort da reingebracht, Magie. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort. Ein schönes Wort, was auf deiner Webseite stehen sollte, auch ein schöner Satz, den du gerade genannt hast. Und also Veranstaltungen erfolgreich und sicher zu machen. Ich komme jetzt mal auf den Punkt Magie. Und zwar magisch ist ja auch der Name deines Podcasts, der Erntehelfer. Und 2023, das Wort 2023 ist ja Krisenmodus. Und ich war ja auch ein wenig dabei, als dieser Podcast entstanden ist, beziehungsweise der Name. Wir haben ihn diskutiert. Man sagt ja so schön, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Jetzt meine Frage an dich. Kannst du dich noch genau an den Moment erinnern, als du wusstest, dass du überhaupt mit einem Podcast starten willst oder musst vielleicht auch mehr? Und wie ist der, bist du auf den Namen Erntehelfer gekommen?
Also ich glaube, wie viele in der Veranstaltungsbranche war das ja erstmal auch ein Schockzustand, dass es tatsächlich möglich ist, von einem Moment auf den anderen zu sagen, okay, wir kommen jetzt gut ohne euch aus, kümmert euch mal um euch, mal schauen, ob und wann das Ganze irgendwann wieder weitergeht. Und das war der der Winter 2020, 2021 müsste das eigentlich gewesen sein, der einfach immer dunkler wurde. Also das waren nicht nur irgendwie die langen Winterabende, sondern das war tatsächlich einfach, vielleicht kommen wir da ja später auch noch dazu, ich kokettiere manchmal so ganz gern damit, dass ich sage, ich habe noch nie was anderes gemacht. Ich habe mich noch nie eigentlich richtig beruflich dauerhaft um was anderes gekümmert als um Veranstaltungen. Und wenn du dann aber so zwangsausgeschaltet wirst, dann ist das echt doof. Und diese Situation in diesem Winter war so bedrückend, dass ich mir einfach gedacht habe, oder ich, anders gesagt, irgendwann kam diese Inspiration, an die anderen zu denken. Und mir wurde klar, Scheiße, denen geht's ja genauso wie mir. Und was ich dann gemacht habe, war ganz einfach. Ich habe, wie es so meine Art ist, nicht monatelang da irgendwie an irgendwelchen Konzepten geschraubt, sondern ich habe mir 2-3 Tage Gedanken gemacht und gesagt, okay, Podcast kriegst du technisch irgendwie hin, da könntest du das und das machen irgendwie so. Mir war dann klar, ich will immer einen Gast haben, eine Person irgendwie pro Folge. Und es war natürlich völlig klar, das muss eine Lösung sein, die remote funktioniert, weil wir konnten uns ja alle nicht treffen. Man konnte ja teilweise noch nicht mehr in den Supermarkt. Und dann habe ich im Endeffekt viele Leute angeschrieben, angerufen. Und das Abgefahrene, was dann passiert ist, ist, dass jeder, also mit ganz wenigen Ausnahmen, eigentlich gesagt hat, na klar. Und zu der Zeit war das ja dann auch noch so, dass du gesagt hast, und wann? Ich mache mir einen Kaffee, von mir aus jetzt. Also, weil tatsächlich ja einfach auch Leute, die sonst immer auf Tour sind, dass Leute, die immer in irgendwelchen Entwicklungsphasen sind oder in der Umsetzung von irgendwelchen Sachen, sowas einfach nichts zu tun hatten. Und dann aber natürlich auch, und das ist das, was du ja gerade schon schön in diesem Zitat erwähnt hast, ich habe von Anfang an versucht, das Ganze nicht reißerisch, werberisch oder was auch immer zu machen, sondern einfach Raum aufzumachen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, das mal so rauskommen zu lassen, was das ausmacht, was sie eigentlich machen und was sie eigentlich schon erlebt haben. Und soweit würde ich mal versuchen, auf deine Frage hier zu antworten.
Die Frage hast du jetzt zum Teil beantwortet. Mhm. Erstmal danke für eine Antwort. Und wie bist du auf den Namen Erntehelfer gekommen? Also was ich jetzt so mitgenommen habe, du hast ja im Prinzip eigentlich in deiner eigenen Krise, beziehungsweise in deiner eigenen Krise hast du versucht, anderen Menschen letztendlich Licht zu spenden und denen mehr Raum zu gewähren und die ins Rampenlicht zu setzen, gerade in einer Krise. Und alle, die in der Corona-Krise selbstständig gewesen sind, haben das, glaube ich, gefühlt, dass eigentlich diese Berufsgruppe oft zu wenig Zeit und Raum hat, vor allem von der Politik. Wollen wir jetzt nicht weiter drauf aufgeben? Ich glaube, eingehen. Ich glaube, alle wissen, wovon ich spreche. Und du hast da, sagen wir mal, Licht in diese dunkle Phase, in diesen Krisenmodus reingebracht. Und der Begriff oder Bezeichnung Erntehelfer, wie ist der entstanden?
Einige Leute kennen ja Jack Ma, das ist ein chinesischer Unternehmer, den man meistens mit Alibaba in Verbindung bringt, was ja praktisch das chinesische Amazon ist. Aber er ist viel, viel mehr als der ehemalige Inhaber von Alibaba, sondern das ist ja irgendwie schon auch ein besonderer Typ, der einfach immer wieder ganz lustige Sachen raushaut, auch sehr hörens- und lesenswerte Sachen. Und er hat mal so ein Zitat, er hat was gesagt, was ich nicht mehr genau zitieren kann, aber da ging es so um die Jahrzehnte des menschlichen Lebens. Und ich habe das noch so in Erinnerung, dass er meinte, so das fünfte Lebensjahrzehnt ist dann auch so ein Zeitpunkt, wo man im Endeffekt an die Ernte denken sollte. Und ich denke, als ich dann in diesen groben Konzeptüberlegungen war, lief mir das über den Weg, dass ich mir, oder kam das wieder hoch, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, stimmt, das ist ja für mich auch was in dieser Kontemplation des, der pandemischen Situation im Endeffekt. Kamen bei mir ja auch so Erntegedanken, so dieses, was hast du eigentlich schon alles geleistet? Was ist eigentlich schon alles gewachsen aus dem, was du irgendwo mal irgendwo eingebracht hast? Und da lag es dann natürlich nahe, praktisch einen Namen zu finden, der auch meine Position dann direkt beschreibt. Ich ernte nicht, sondern ich helfe beim Ernten. Weil ernten müssen die Leute selber. Die Leute müssen selber an den Punkt kommen, dass sie irgendwann vielleicht feststellen, ach stimmt, jetzt habe ich gerade was gesagt, das war mir so noch nie klar. Oder das könnte in die und die Richtung gehen. Und deswegen.
Also zeigst du im Prinzip mit dem Erntehelfer, also dieses Licht, dieses magische Licht, Menschen ins Licht zu setzen, ihr Potenzial zu zeigen, indem du Gäste einlädst und sie im Prinzip über ihre Businessbiografie reden, indem du ihnen Fragen stellst, spüren sie dann auch, was sie bisher in ihrem Leben geleistet und geerntet haben. Und das heißt, da fließt ja ganz viel gute Energie dann auch zurück durch ein gutes Interview. Und wenn ich auf deine Business-Biografie sehe, die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Das heißt, wir lernen uns jetzt nach und nach mehr und mehr kennen. Kleiner Scherz. Um jetzt ein bisschen Name-Dropping zu machen, weil du bist ja auch mein Ehemann.
Okay.
Also, jetzt ein paar Namen, also von Projekten und auch Firmen, also Digital X habe ich mir aufgeschrieben, Himmel und Kölle hier regional, Netflix, Gamescom, BMW, Tour de France in Düsseldorf, wo ich 30 Jahre gelebt habe, das hast du eben schon gesagt, 50 Jahre Nutella, das sind nur noch mal ganz ein paar Projekte, die ich in deinem Portfolio gefunden habe, in deiner Business-Biografie. Also das heißt, du erntest auch schon lange Zeit sehr schön und sehr fleißig. Und meine Frage an dich ist jetzt, welche Erfahrungen haben dich denn auf lange Sicht geprägt, die anderen kreativen Selbstständigen weiterhelfen? Also wenn du jetzt auf deine Business-Biografie schaust, du bist seit 2006 selbstständig, ich habe jetzt hier ein paar gerade Projekte genannt. Was sind das so für Erfahrungen? Du sagst, okay, die kann ich jetzt anderen Menschen weitergeben. Wobei man, ich weiß natürlich, mir ist klar, Erfahrungen kann man immer nur begrenzt weitergeben. Oft muss man sie selber machen. Und deswegen vielleicht ist das englische Wort Learnings ein bisschen leichter als Erfahrungen.
Also ich glaube, wenn ich jetzt praktisch mal gegenüber wechseln soll in jemanden, wo es darum geht, wirklich so einen Ratschlag zu geben, durchhalten. Also das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Einfach nie den Glauben daran zu verlieren, dass es immer irgendwie weitergeht. Weil ich auch schon oft in Situationen war, wo ich das Gefühl hatte, oh shit, das ist jetzt echt, das geht jetzt total nach hinten los. Oder auch so diese übliche Selbstständigen-Geschichte natürlich, dann brummt es eine Zeit lang total und dann geht partout das Telefon nicht. Oder es sind irgendwie 5 Sachen in der Pipeline, die dann alle irgendwie sterben. Das passiert. Mhm. Und das gibt aber auch wieder, das mag so abgedroschen klingen, das gibt auch wieder Platz für Neues. Also im Endeffekt so wie das Scheitern einfach die Möglichkeit gibt, die Richtung zu wechseln und einfach Sachen sich nochmal kritisch anzuschauen, ist es so, dass wenn Sachen nicht stattfinden oder auch gecancelt werden oder so, auch da wieder eine Chance drin liegt. Und das ist manchmal unglaublich schwierig, weil es geht ja nicht nur um 1-2 Tage, oft geht es auch um 1-2 Monate oder länger. Wo man
ja, in Corona ging es ja jetzt noch, eigentlich fast kann man sagen, ja. 2-3 Jahre.
Absolut.
Und
absolut.
Jetzt auch noch danach.
Genau.
Kann man fast von 4 Jahren sprechen, aber wir wollen unseren Zuhörern natürlich am Ende dieser Episode natürlich Mut machen mit diesem Interview. Und,
durchhalten.
Ja, das durchhalten. Ist, das ist gibt es bei diesem Durchhalten, hast du da vielleicht einen Mentor, denkst du an einen Mentor oder Mentorin, oder gibt es, haben deine Eltern dich in dem Bereich geprägt, wo es darum geht, durchhalten bedeutet ja Ausdauer zu haben? Oder fällt dir da vielleicht so ein Lebensmotto ein? Ich schlafe jetzt erstmal Nacht drüber, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus, morgen ist auch noch ein Tag.
Also ich glaube tatsächlich, und das ist mir halt jetzt nochmal während der Pandemie, wir können später dann mal so einen Pandemiezähler irgendwie nochmal machen, das geben wir dann in die Shownotes, wie oft dieser Begriff heute fiel. Aber da ist mir jetzt absolut nochmal klar geworden, ich denke, ich gehöre schon zu der Veranstaltungsbranchengeneration dazu, die einfach kontaminiert sind. Für mich fing das früh an, dass ich das so faszinierend fand, dieses, da kommen irgendwelche, da rollen irgendwelche LKWs auf dem Hof und dann wird irgendwie...
Können wir dieses Wort mit begeistert übersetzen?
Ja. Ja.
Das ist eine Frage.
Also, ja, absolut, absolut, absolut. Begeistert. Also diese, da ist einfach diese tiefe Begeisterung dafür, und das gibt mir, hat das halt all die Jahre einfach diesen Antrieb gegeben.
Ja.
Und das ist auch weiterhin so. Also wenn ich mir überlege, ich werde jetzt dieses Jahr, heute ist Silvester, ich werde 2024, werde ich alle Spiele im Rheinenergiestadion in Köln als Health and Safety Consultant irgendwie begleiten. Und das ist eine Geschichte irgendwie so, wo ich mir denke, wow, das ist auch schon wieder ein Punkt, da freue ich mich total drauf. Also das ist auch weniger, klingt jetzt vielleicht doof, man macht das natürlich nicht ich mache das ja nicht ehrenamtlich, aber ich habe so viele Punkte in dem, was du da in den Projekten gesehen hast und sowas, wo einfach wirklich, und das ist da auch kein Spruch, mein komplettes Herzblut drin ist. Und
wer hat dich jetzt dabei geprägt für diese Begeisterung? Gab es da einen Menschen, der dich begeistert hat? Gibt es da ein Vorbild?
Ich glaube, ich habe das riesengroße Glück, dass ich zwar aus einer relativ kleinen Stadt komme. Ich bin im Süden von Nürnberg aufgewachsen und dann mit 16 sind wir so nach Nürnberg reingezogen. Und dann habe ich mit 16 angefangen, in der Zabolinde zu arbeiten. Und die Zabolinde war damals, wie sich dann für mich herausgestellt hat, genau der richtige Ort, weil da gab es einen großen Biergarten, da habe ich gearbeitet, aber da gab es auch so klassisch so einen Festsaal. Und genau da ist das passiert.
Also wenn ich jetzt richtig nachrechne, sind das so vor 40 Jahren war das dann,
Das oder? War dann so vor 40 Jahren.
So 40 Jahren, also da muss man ja schon sagen, dass diese Begeisterung, diese Magie jetzt schon so seit 40 Jahren anhält. Seit 40 Jahren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Und da war jetzt jemand, der dich begeistert hat, oder was die Stimmung?
Da waren ganz viele, weil letzten Endes, das war ja mein erster Kontakt praktisch damit. Ich habe da Bier ausgeschenkt und bin irgendwie durch den Biergarten gelaufen. Aber da zu der Zeit war das ja noch so, dass dann hieß es irgendwann, ey, da ist einer nicht gekommen oder kannst du mal oder bleibst du noch ein paar Stunden länger. Und dann hast du Kisten geschleppt, dann hast du mal irgendwie an so einem Verfolgerscheinwerfer gestanden oder was auch immer und sowas. Da war dann einfach so, das war ja damals noch alles so ein schleichender Übergang letzten Endes. Und lustigerweise telefoniere ich jetzt schon wieder seit Wochen regelmäßig mit einer Person aus dieser Zeit, die dann eine große Bedeutung für mich kriegen sollte. Und das ist Schlanky Schilling, der bis heute in unserer Branche auch wirklich eine Nummer ist und mega unterwegs, was auch der Grund dafür ist, dass wir seine Folge des Erntehelfers wahrscheinlich erst in 2030 aufnehmen werden, wenn überhaupt. Aber ich habe dann mit 18 angefangen, für einen Merchandise-Laden zu arbeiten. Merchandise sind so T-Shirts und Gürtelschnallen und was es alles gab. Unter der Ladentheke wurden Bootlegs verkauft, so Raubkopien und Konzertmitschnitte und sowas. Und
das ist aber verjährt, ne?
Da habe ich mit 18 angefangen und in dem Laden gab es einen Kartenvorverkauf oder an dem Laden dran. Und in dem Kartenvorverkauf hat die Carola gearbeitet, die damalige Partnerin vom Schlanky. Und der Schlanky war zu der Zeit, der ist ein paar Jahre älter als ich, und der war schon so richtig im Rock'n'Roll unterwegs, weißt du, der hat so die fetten Dinger da gemacht. Und ich war ja für mich war das alles Neuland. Und da gab es aber dann so viele, da gab es das Konzertbüro Franken, da gab es Argo-Konzerte in Würzburg, das war alles. Auf einmal habe ich festgestellt, das ist eine Branche, das ist wirklich irgendwie echt fett. Und
ja. Also das hört sich jetzt sehr nach Rock'n'Roll an, ja, deswegen, das hört sich so ein bisschen an wie bei Mick Jagger, der jetzt auch noch auf der Bühne steht, ne, und Spaß hat. Das heißt, diese Energie, die du hast, die wird so weitergehen, ja, die ist altersunabhängig, höre ich ja so raus, diese Begeisterung. Und du hast eben auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen, natürlich die eine Seite ist die Begeisterung und ich sag mal, beinahe gesagt, dieser Geruch dieser Welt, sag ich mal, und dieser Sound dieser Welt, hinter der Bühne zu stehen, das Licht, die Menschen, wenn das Rolltor aufgeht, mit den LKWs, die dann reinrollen. Also es ist eine ganz spezielle Szene. Aber du machst es ja natürlich nicht ehrenamtlich, sondern du machst es ja auch damit, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, wie man so schön sagt, den Kühlschrank zu füllen. Und da kommen wir jetzt zu meiner nächsten Frage. Wie akquirierst du denn neue Auftraggeber? Und die zweite Frage, welche Rolle spielt dann zum Beispiel deine Aktivitäten auf LinkedIn? Spielt das eine Rolle, soziale Medien, eine Webseite? Wie kommst du an neue Kunden? Das interessiert ja dann doch auch einige Zuhörer und ZuhörerInnen.
Das ist eine ganz spannende Frage, wo ich eigentlich gar keine Antwort drauf habe. Weil ich mir die auch immer wieder stelle. Also natürlich habe ich zum Beispiel eine Homepage. Jetzt ist es bei meiner Homepage so, dass da sogar relativ viel Traffic drauf ist, weil ziemlich viele Leute die Folgen des Erntehelfers sich da in dem Webplayer anhören. Sehr viele. Also das ist wirklich irre, dass da mehr Traffic eigentlich ist als auf den eigentlichen Streaming-Plattformen, Spotify und Apple Music und so weiter. Dafür ist das jetzt, glaube ich, klasse, da wird der eine oder andere sicherlich auch mal links und rechts klicken und schauen, aha, das ist der Typ überhaupt. Dass mich allerdings jemand anruft und sagt, Herr Strattner, ich habe da jetzt gerade Ihre Homepage gelesen, Sie sind genau der Typ, den ich suche, das ist wahnsinnig selten und meistens ineffektiv. Die paar Male, die ich mich daran erinnern kann, dass wirklich Leute sich auf zum Beispiel auf mein LinkedIn-Profil oder die Homepage aktiv bezogen haben. Das waren entweder Headhunter, das war jetzt während der Pandemie relativ häufig, Angestellter, Geschäftsführer im Baumarkt gesucht. Ich habe gesehen, sie machen doch da sowas irgendwie so. Und so ein Kram kommt dann. Aber dass jetzt wirklich dann die Leute sehen, ah, der hat ja auf der Gamescom und mit dem könnte ich doch mal drüber reden, dass der für die und die Company da das und das machen könnte oder sowas. Das passiert auf einem anderen Kanal.
Und auf welchem?
Das ist der Nasenkanal. Das ist im Endeffekt, das ist einfach so. Und da glaube ich einfach dran, dass das auch das Entscheidende ist. Das ist einfach das, der persönliche Austausch. Dass wenn ich mit jemandem mal 6 Wochen lang super intensiv irgendwas vorbereitet habe, wir haben das gemeinsam gegen alle Herausforderungen, die dann hochkamen, irgendwie umgesetzt. Und dann hat das funktioniert und wir haben da das zusammen abgeschlossen oder sowas. Dann geht man zwar wieder auseinander, aber dann nimmt jede Partei einfach das weiter mit.
Und im Guten und im Schlechten. Im Guten und im Schlechten, absolut, muss man ja sagen. Absolut. Also wenn man mit jemandem 6 Wochen intensiv zusammengearbeitet, und das sind ja dann auch Schichten, die dauern jetzt nicht 6 oder 8 Stunden, die dauern ja dann manchmal 18 Stunden über mehrere Tage, über mehrere Wochen. Das war früher mal so. Dann kennt man sich wirklich, ich sage mal, in- und auswendig, kennt die Stärken und Schwächen des anderen und kann danach sagen, mit dem möchte ich auf jeden Fall wieder zusammenarbeiten oder nein. Den oder die möchte ich nie wieder sehen. Mhm. Aber es bildet sich natürlich ein Netzwerk über Jahrzehnte, muss man sagen, was sehr funktioniert. Ne?
Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte dir jetzt an einer Hand die Personen nennen, und die würden mir wahrscheinlich auch alle einfallen, wo ich jetzt sagen würde, nee, das geht gar nicht.
Gut, die möchten wir jetzt heute nicht nennen. Nee.
Und ich glaube aber auch, dass mir... Dass ich auch eigentlich immer sehr gut auch darauf geachtet habe, wertschätzend und nach vorne denkend und nach vorne handelnd mit den anderen umzugehen. Und das ist nicht nur aus Anbiederung und aus wirtschaftlichen Gründen, sondern...
Das würde der andere ja wahrscheinlich dann auch merken.
Das würde der merken.
Berechnung, glaube ich, merken Menschen, die sensibel sind, und eine echte Wertschätzung fühlt sich halt gut an.
Genau, ja. Genau. Und das ist wirklich was, wo ich einfach denke, da stimmt leider dieser Spruch, man sieht sich immer zweimal. Und auch gerade die Konstellationen ändern sich ja auch immer. Da ist das... ist die Hierarchie von letzten Mal beim nächsten Mal total anders. Und das ändert auch total viel. Und ich finde, man sollte immer so sich aufstellen und sich so verhalten, dass man nichtsdestotrotz einfach respektvoll auf Augenhöhe bleibt.
Mhm. Dann kommen wir einfach schon auch zur nächsten Frage. Das ist ja Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe, das sind ja Werte. Welche Führungsqualitäten brauchst du denn in deinem Job und welche lebst du davon? Was ist dir dabei wichtig? Weil du führst ja, du hast es eben auch schon in der Einleitung gesagt, das sind ja, die Teams haben eine unterschiedliche Größe, können jetzt 20 Leute sein, es können aber auch 1000 Leute sein, für die du dann verantwortlich bist oder führst. Und die ja auch alle auf einer unterschiedlichen Hierarchieebene sind, alle eine unterschiedliche Herkunft, Biografie haben. Was ist so der gemeinsame Nenner? Was ist der rote Faden, wenn du so zurückschaust, wo sagen, das sind meine 3 Werte, die sind auch für mich unumstößlich?
Also ganz wichtig finde ich, ja, ich glaube, ich würde es dann, wenn ich jetzt das Stichwort suchen müsste, Transparenz nennen. Also ich musste jetzt gerade spontan an eine Produktion denken, wo ich das allererste Mal für die Abbausituation mehr als 100 Helfer hatte. Ich war als Bühnenmeister verantwortlich für eine Bühne auf Schalke. 100 Schalker Jahre, wir hatten 14 Tage für den Aufbau, dann lief die WDR-Live-Sendung, dann lief noch eine Party Und dann musste innerhalb von 4 Stunden das abgebaut werden, was wir in 14 Tagen aufgebaut haben. Und danach kam von außen der Rasen reingefahren. Das heißt, da gab es auch keinen, wir sind da noch nicht so weit. Und da war irgendwann dann einfach klar, okay, da muss man dann tatsächlich sagen, viele Hände, schnelles Ende. Und ich hatte zu der Zeit mit Thomas Deutsch einen langjährigen Kollegen, der mir so oft den Arsch gerettet hat. Das geht jetzt wirklich an ihn nach Pirna bei Dresden. Thomas, ich schreibe dir das nochmal, dass ich dir jetzt gerade in dieser Folge danke. Und da im Endeffekt haben wir so lange gemeinsam daran gestrickt, wie schaffen wir das, dass in diesen 4 Stunden diese Nummer wirklich dann funktioniert. Und um es kurz zu machen, es waren weniger als 4 Stunden und die Sachen sind sortenrein sortiert da rausgegangen. Das war ein Traum letzten Endes, wie das funktioniert hat. Und das meine ich jetzt aber auch mit Transparenz. Ich habe nie danach gesagt, boah, ich bin der Größte, ich habe das ja so unglaublich gemacht, sondern ich habe auch immer gesagt, das ging nur, weil einfach tolle Leute da im Team dabei waren, wie jetzt zum Beispiel einfach Thomas, der mir da wie viele andere Male auch einfach wahnsinnig gut zugearbeitet und mich unterstützt hat. Und das ist das eine. Das andere ist auch einfach Respekt ist wahnsinnig wichtig. Also nicht überheblich zu sein und einfach auch nicht. Also ich finde auch immer dieses ganze Hierarchie-Dings, das kann man alles machen, dass irgendwie einer der Vorstandsvorsitzende ist oder was auch immer. Aber ich habe eigentlich die schlimmsten Situationen mit wirklich den ganz hochgestellten Persönlichkeiten erlebt, die wirklich teilweise so krasse Blödsinn gemacht haben irgendwie so. Und nichtsdestotrotz, Man sollte, oder gerade deswegen sollte man einfach die Leute respektieren. Und ich habe, wenn ich eine Site Inspection irgendwo mache und ich weiß, ich bin ein halbes Jahr später wieder, gibt es für mich nichts Schöneres, als gegebenenfalls einfach den Pförtner, den Hallenmeister.
Also Site Inspection vielleicht nochmal erklären.
Vorbesichtigung.
Dass du eine Vorbesichtigung machst. Für ein Projekt, ja.
Genau, ich bin irgendwo, schau mir was an oder sowas. Und dann bin ich ein halbes Jahr später wieder da. Und dann
sagen die, hey, Rüdiger!
Das muss ja nicht unbedingt passieren, aber es ist mir, ich finde es dann einfach total schön, einfach auch gegebenenfalls mal bei jemandem vorbeizugehen und zu sagen, so von wegen, hey, wir haben schon mal gesprochen oder sowas und danke das oder so. Das ist auch einfach was, das, wie gesagt, ist dann auch nicht dieses Anbiedern, sondern das ist einfach, ich finde das menschlich wichtig. Mhm.
Und also Transparenz, Respekt.
Respekt.
Ja.
Boah.
Hey!
So, erzähl mir nochmal mit der Fragestellung. Ich habe mich jetzt total rausgedingst. Der letzte Satz der Frage.
Welche Werte für dich unumstößlich sind, wenn du Menschen führst? Transparenz, Respekt. Wenn das jetzt 2 sind, dann ist das auch okay.
Ich glaube, der nächste Wert lässt sich nicht in einen Begriff packen, weil da muss ich jetzt einfach gerade den nächsten Thomas erwähnen, Thomas Kelzenberg, der mich ja als technischer Leiter durch all diese Electronic Arts Gamescom-Geschichten mitbegleitet hat. Und wir waren ein unglaublich tolles Team, wie ich finde. Und wir hatten ein Jahr einen Praktikanten. Und ich will es ganz ehrlich sagen, ich konnte mit dem nichts anfangen und irgendwie wurde uns der vorgesetzt und dann war ich echt irgendwie so, oh Gott, was soll das? So, und ich hatte auch einfach zu viele andere Sachen, glaube ich, da gerade zu tun. Und Thomas hat was total Abgefahrenes gemacht und hatte einfach die Idee, den jetzt komplett ins kalte Wasser zu schmeißen. Und ich glaube, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber ich schreibe ihm das auch. Wir schreiben uns so einmal im Jahr, so zu Weihnachten oder zum Geburtstag, also der Praktikant und ich bis heute, dass das diesen Menschen echt verändert hat. Weil der war damals Schulpraktikant und war unglaublich schüchtern und unsicher und was auch immer. Und diese 3 Wochen auf dieser Baustelle und diese Schocktherapie, die der Thomas dem irgendwie da gegeben hat, haben ihm einfach, die haben diesen Menschen verändert. Und das ist jetzt die dritte, sehr, sehr verklausulierte Antwort. Es ist nicht immer der erste Eindruck, der Richtige. Mhm. Du bleib offen. Lass, also gerade wenn es um Führung geht, wenn es um Persönlichkeiten geht, wenn es um Menschen geht, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass jemand an 10 Leuten vorbeigeht und im Vorübergehen sagt, so von wegen, so, du machst das, du machst das, du machst das, irgendwie sowas. Das ist
ja, also Menschen auch nicht so, also du hast diesen Praktikanten ja eingeordnet, aber dann hast du
ich
dann
auch ihn völlig falsch eingeordnet.
Falsch geordnet, dann hast du deine Meinung dann revidiert, reflektiert und gesagt, okay, gib dir nochmal eine Chance. Mhm. Lassen wir das mal offen, was das jetzt für einen Wert sein mag. Wie reagierst du denn unter Stress? Also vergisst du dann diese Werte, die du gerade genannt hast? Oder bleiben die dann? Oder wie reagierst du überhaupt unter Stress? Oder was sind stressige Situationen?
Du hast gerade LinkedIn angesprochen. Auf LinkedIn kann man ja Skills präsentieren und Leute können dann diese Skills ja bestätigen. Und einer der Skills, die, glaube ich, bei mir am meisten bestätigt sind, ist ruhig zu bleiben in der Mitte des Hurricanes. Also ich glaube, da steht es noch auf Englisch, also to stay calm in the middle of the hurricane. Und
das beruhigt mich ja jetzt.
Ja, ja, ja. Also ich denke tatsächlich, dass ich zu den Leuten gehöre, die, wenn es wirklich heftig wird, nicht. Es gibt ja Menschen, die dann so Ladehemmung kriegen und irgendwie sich total einfach nicht mehr agieren können. Das ist sicherlich schlimm und das ist, es kann sein. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ziehe mich dann so weit in mich zurück, dass ich irgendwo geschützt genug bin und kann aus dieser geschützten Situation heraus, glaube ich, ziemlich viel ab. Also da habe ich schon einige wirklich nennenswerte Situationen ganz gut so. Das bedeutet dann nicht, dass ich nicht angemessen reagiere oder nicht mehr in der Lage bin, wirklich auch deutlich und laut mich durchzusetzen. Aber was meines Erachtens auch ein totaler Schuss in den Ofen ist, ist dieses hektische Rumrudern. Also wenn du einen Captain auf dem Schiff hast, der irgendwie nur noch rumbrüllt und irgendwie dann wissen, glaube ich, alle irgendwie sowas, dass es besser ist, nicht auf den zu hören. Mhm. Aber wenn da jemand ist, der sich konzentriert und dann einfach signalisiert, er ist souverän in dieser Lage, dann glaube ich, kann man auch weiterhin gut führen.
Mhm. Du hast jetzt gerade diesen Begriff sich schützen, also wie so eine Hülle, wo man sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt auf diesen Moment, auf diesen Auftrag und all, was jetzt nebensächlich ist, das prallt an mir ab. Das ist so jetzt das Bild, was jetzt beim Zuhören gerade bei mir entstanden ist, wie so eine Schutzhülle. Und beim Thema Schutzhülle und Schützen fällt mir natürlich das wichtige Thema Resilienz ein. Das heißt, die Frage, wie schützt du denn deine eigenen Ressourcen? Das heißt, wie tankst du nach den Jobs auf? Ich weiß, es gab eine Zeit in deinem Leben, wo du sehr viel gearbeitet hast, also unterschiedliche Jobs, wirklich diese 18-Stunden-Schichten auch über mehrere Tage oder Wochen. Ich glaube, heute achtest du ein bisschen mehr auf deine Work-Life-Balance. Das ist kein Begriff, den ich jetzt sehr gerne mag, weil das so eine Trennung zwischen, Freizeit und Job. Aber trotzdem brauchen wir ja Phasen der Pausen, des Durchatmens und des Entschleunigens. Das heißt, wie stärkst du denn deine eigene Resilienz?
Also ich glaube, noch bevor irgendjemand über Burnout in dem Maße gesprochen hat, wie es heute Thema ist, war ich da das erste Mal schon mittendrin. Also wie du gerade richtig sagst, ich hatte einfach Phasen, wo ich wie so eine Kerze von beiden Seiten gebrannt habe. Und das war einfach so. Punkt. Da war dann das Umfeld.
Woran hast du das denn gemerkt? Dass du da gefährdet warst oder dass du da mitten in einem Burnout warst oder Beginner? Also woran hast du das selber festgemacht?
Das ist ja letzten Endes so, wie man ja heute in jedem Brigitte-Dossier lesen kann, du wirst weniger produktiv, du beginnst ernsthafte persönliche Probleme zu kriegen, du bist unzufrieden, die alleine dadurch, dass ja dann was ja meistens in solchen Situationen dann irgendwann nicht mehr stimmt, ist dieses ganze Belohnungssystem. Also wir alle machen ja das, was wir machen, zu einem großen Grad, um belohnt zu werden. Aber wenn man dann im Endeffekt in so einem Hamsterrad drin ist, dass man ständig in alle Richtungen schießt und gar nicht mehr weiß, wo was irgendwie sowas. Ich kam mir damals immer so vor wie jemand, der mit lauter Leuten in einem Raum Squash spielt, die alle sich nicht an die Regeln halten. Also es war irgendwie viele Bälle, viele Leute und einfach tschak, 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 immer den Ball in der Luft halten und immer schmettern und was auch immer und sowas. Und das ist ab einem bestimmten Punkt auch einfach krank. Und das Schöne ist, dass letzten Endes, und das habe ich, wer den Erntehelfer schon ein paar Mal gehört hat, ist das, glaube ich, auch immer wieder hier in den Folgen jetzt auch aufgetaucht. Mir kommt das persönlich total entgegen, dass einfach gerade auch so ein generelles Umdenken stattfindet. Also dieses immer Ausnahmezustand, immer 24/7 und immer irgendwie tschakka, tschakka, irgendwie so, finde ich einfach zum Erbrechen. Das kann nicht funktionieren. Und da kommen gerade so viele Sachen zusammen, weil es ist ja zum Beispiel auch überhaupt nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig, wenn irgendwie ein Unternehmen, ich habe das original erlebt, ich habe eine Zeit lang für eine Agentur viel gemacht, irgendwie sowas da, wenn die Leute um 19 Uhr sich von ihrem Schreibtisch weggeschlichen haben, nachdem sie da seit 9 Uhr morgens saßen, hat man ihnen halt hinterhergerufen, oh, heute halbtags, irgendwie sowas. Weil die anderen haben dann irgendwie die fünfte Dose Red Bull aufgemacht und haben dann noch völlig stumpf bis 22 Uhr irgendetwas gemacht. Und das ist nicht gesund und das ist auch nicht nachhaltig. Und ich habe auch eine Zwischenphase gehabt, wo ich das, glaube ich, niemals in so einem Rahmen wie jetzt so klar gesagt hätte, weil ich mir auch nicht sicher war und mir immer gedacht habe, so, naja, so ist das halt und das braucht man halt und geht ja nicht anders oder sowas. Aber das ist Blödsinn. Es geht anders und es muss auch anders gehen.
Also wir gehören ja zur sogenannten Babyboomer-Generation. Und es gibt ja einen Satz, den wir beide nicht mögen, ist, früher war alles besser. Und den zweiten Satz, den ich nicht mag, wenn man dann halt, egal welche Altersgruppe, der Generation Z, XY, bestimmte Verhaltenseigenschaften zuordnet. Mhm. Zum Beispiel, dass die jungen Leute ja gar nicht mehr richtig arbeiten wollen. Mhm. Da sage ich mir ja, klasse, dass die das anders machen wollen, als wir das zum Teil gelebt haben, dass die einfach viel mehr drüber nachdenken, was ist denn überhaupt sinnvoll? Das, was du gerade angesprochen hast, ist das sinnvoll, ist das nachhaltig, wenn ich so viel arbeite und überhaupt keine Freizeit mehr habe oder auftanken kann? Und was bekomme ich überhaupt dafür? Also auch vom Einkommen her, wenn ich in dieser Event- oder Veranstaltungsbranche arbeite. Gibt es denn in deiner Branche solche Bewegung von New Work, also oder Vier-Tage-Woche, also wenn du jetzt in die Glaskugel gucken könntest, oder gibt es einfach wahnsinnige Nachwuchsprobleme, dass die Leute sagen, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Art und Arbeit, ich werd nur ausgebeutet?
Wenn ich jetzt anfange zu antworten, ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen, diese mehreren Teile dieser Frage nochmal in Erinnerung zu rufen. Also New Work, jein. Es ist so, dass wir, ich glaube, es kommt einfach auch daher, Es sind jetzt während der Corona-Zeit, um nicht Pandemie zu sagen, sind viele Leute einfach aus wirtschaftlichen Zwängen und was auch, welchen Gründen auch immer, aus der Veranstaltungsbranche abgewandert. Einer meiner liebsten Tonmänner, der viele Jahre lang immer wieder für mich tätig war, den rief ich an, 22, und die Telefonnummer stimmte noch, aber da war er Lokführer. Der fährt jetzt in Schleswig-Holstein für so einen regionalen Eisenbahnanbieter. Mhm. Und ihm geht's da super. Der wird auch nicht zurückkommen. Und das bedeutet aber auch, dass Menschen natürlich erstmal, weil nichts zu tun war und sie trotzdem ja auch ihre Rechnungen zahlen mussten, sich für was anderes entschieden haben. Das Interessante ist nur, dass jetzt, wo praktisch wir als Veranstaltungsbranche wieder laufen und auch Riesenbedarf haben, viele dieser Menschen einfach sagen, ich bin doch nicht blöd. Warum soll ich mir das wieder antun? In unserer Branche ist es immer noch total normal, dass dich jemand anruft am Donnerstagmittag und einfach sagt, kannst du den Abbau betreuen am Wochenende? Und dann sagst du, ja klar, irgendwie sowas, schick mir mal die Daten, irgendwie sowas. Und dann steht da irgendwie sowas, du musst halt Sonntagmorgen um 3 Uhr da sein. Und dann machst
nachts
du halt
jetzt, ne?
Morgens um 3, genau. Ja. Und dann bis Mittag bist du halt durch.
Ohne Nachtzuschläge.
Du kriegst keinen Wochenendzuschlag, du kriegst keinen Nachtzuschlag. Und das ist im Endeffekt einfach was,
dann wo natürlich... Dann fährt ja lieber Lok in Schleswig-Holstein.
Ja, weil normale Menschen sagen da halt einfach, du, da ist Wochenende und es ist nachts, das können wir gerne machen, aber, und das Perverse ist letzten Endes, und da, auch das ist was, was ich mich lange nicht getraut habe, so zu sagen und auch nicht so einzufordern, größtenteils sind ja, wenn es jetzt nicht Konzerte oder sagen wir mal Fernsehen ist oder sowas, sind ja unsere Auftraggeber Industriekonzerne. Und diese Industriekonzerne, die kennen das nicht anders. Also wenn jetzt Konzern XY am Wochenende den Wachdienst in der Tiefgarage hat oder sowas, dann ist denen völlig klar, das ist halt tariflich so und so geregelt, irgendwie sowas, dann gibt es die und die Aufschläge, irgendwie sowas. Nur unsere Branche war halt bisher einfach zu doof, dass ein selbstbewusst und durchgehend so auch zu fordern. Und das ist gerade das riesengroße Problem. Und wenn ich mir das auf LinkedIn anschaue, du liest es halt immer noch ganz viel, dass dann eben halt diese
Schacker-Mentalität, nee, oder?
Genau, und es sind oft schon auch noch die alten Recken, die dann halt dieses Schreiben so von wegen, die sollen sich nicht so anstellen und sonst hat es auch nicht geschadet und was soll das denn überhaupt? Und das kann ja so nicht funktionieren. Doch, es kann funktionieren. Es kann auch funktionieren, dass man einfach sagt, okay, wir wissen, dass dieser Tag sehr, sehr lang wird. Dieses sehr, sehr lang ist aber für ein paar Menschen in einer Schicht scheiße.
Weil dann müssen halt zwei Schichten eingeführt werden. Ansonsten hat, ich sag mal, deine Branche das Problem, einfach Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.
Richtig.
Und dann wird's eng.
Ja. Genau. Weil die sagen nämlich dann, nee, warum soll ich das denn machen? Warum soll ich mir das antun irgendwie für diese Rahmenbedingungen dann letztendlich?
Aber jetzt wollen wir mal nochmal zu diesem ganz kreativen Prozess gehen und der ja auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und bei der Vorbereitung ist mir ein Song eingefallen, den du sicherlich kennst. Er ist von 1986, New York, Rio und Tokio. Und ich finde, der passt ein bisschen auch zu deinen internationalen Reisen. Du bist ja schon in vielen verschiedenen Ländern gewesen. Und wenn du jetzt so träumen darfst, es ist ja so der 31. Dezember, da sitzen ja viele dann auch und überlegen sich, was sie für Träume 2024 haben oder auch für Ziele. Und in welches Land würdest du gerne mal reisen? Und auch daran geknüpft, wenn du da ein nachhaltiges Projekt machen dürftest, also was wäre dein Traumprojekt, wenn Geld fast keine Rolle spielen würde? Mir ist ja zum Beispiel, um da jetzt mal was vorwegzunehmen, Japan eingefallen für dich, wo du noch nicht warst. Ich glaube, das war das Land, das nicht auf deiner Liste stand.
Mhm, genau, genau. Also Japan ist für mich definitiv ein Blindspot. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, mal die Chance zu haben, tätig zu werden. Ich möchte da kurz was zu dieser Internationalität sagen. Ich glaube, ich war über 30, als ich das erste Mal geflogen bin. Also ich bin wahnsinnig spät, saß ich das erste Mal selber in einem Flugzeug und bin geflogen. Und das war dann tatsächlich ein Flug nach London, um ein Musical-Set in Bristol einzulagern. Da bin ich mit der Propellermaschine über den Kanal geflogen, ich glaube von Hannover aus. Und es war ein Höllenflug, es war wirklich schrecklich. Und wir waren alle froh, wie wir da irgendwie gelandet waren und dann darunter nach Bristol und was auch immer sowas. Das war, war das erste Mal, dass ich eigentlich per Flugzeug auf einen Job bin. Und damit fing dann allerdings eine Phase an, wo ich wirklich, und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich hatte einige Jahre, wo ich quasi auf Zuruf international tätig wurde. Und das habe ich der Kommunikationsabteilung von ThyssenKrupp Elevator zu verdanken, mit denen ich
in bist du mit denen im Aufzug gefahren, ne?
Genau.
Mit ThyssenKrupp Elevator bist du immer Aufzug gefahren, ne?
Absolut. Ich war auch immer am Laufenden über die aktuelle Entwicklung bei Fahrtreppen und Fahrstühlen. Und das war einfach toll, weil letzten Endes, es ging dann immer so, man hat irgendwann sich was angeschaut in Asien, in USA, in was auch immer und so. Und dann hatte man ein paar Monate Zeit, um das alles vorzubereiten. Und dann hat man es dann gemeinsam dort umgesetzt. Und es waren wunderschöne Projekte. Und das letzte Mal war ich 2019 mit diesem Team in Hongkong. Und wie es immer so läuft, es hat sich einfach auch alles, das hat sich komplett zerschlagen. Das Produkt an sich, die Art von Format, wie das die Jahre über war, gibt es so nicht mehr. Das ist sehr, sehr stark angepasst und verändert worden. Und es gibt auch dieses Team eigentlich gar nicht mehr so. Und damit ist das dann weg gewesen. Also, ja, Japan. Zweitens, Kontaktdaten sind alle auf der Homepage. Und drittens, gerne einfach melden. Die Koffer funktionieren alle noch.
Okay. Jetzt von den internationalen Reisen sprechen wir doch jetzt mal von Köln. Also du lebst seit über 30 Jahren in Köln. Du bist sehr, sehr stark mit Köln verwurzelt, obwohl du jetzt auch kein echter Kölner bist. Welche Bedeutung hat Heimat für dich und ist Köln auch eine Basis für deine Kreativität? Oder sind es eher die internationalen Reisen? Also was inspiriert dich am meisten?
Als ich mit Anfang 20 von Nürnberg weggegangen bin, habe ich quasi Streichhölzer gezogen. Es war eine 50-50-Entscheidung, nach Berlin zu gehen oder nach Köln zu gehen. Und ich finde Berlin wahnsinnig spannend weiterhin. Bin jedes Mal froh, wenn ich irgendwas mit Berlin und um Berlin irgendwie zu tun habe. Aber ich bin total froh drum, nicht das als meinen Lebensmittelpunkt gewählt zu haben. Ich komme aus Franken, wo man in eine Kneipe reingeht und an jedem Tisch sitzt eine Person und dann ist dieser Laden ausverkauft. Weil sich da nochmal hinzusetzen mit an so einem Tisch, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber damals war das eher nicht so das Modell. Und ich habe mich, glaube ich, sehr bewusst man sagt oft, es ist die südlichste Stadt Italiens. Für mich ist es die amerikanischste Stadt Deutschlands, weil man auch in Köln einfach so wunderbar belanglos plaudern kann. Du kannst einfach reingehen in irgendeine Kneipe, sprichst zwei Kölschlangen mit irgendjemanden und dann sagst du schönen Tag noch und gehst wieder raus. Und ich finde das wunderbar, weil letzten Endes ist das auch einfach ein großer Wert, einfach mal zu sein. Und sonst nichts. Und deswegen glaube ich, ist Köln für mich ein ganz essentieller Heimathafen. Ich habe natürlich über die Jahre auch immer wieder überlegt, geht es jetzt irgendwo anders hin? Das ist auch nicht ausgeschlossen. sag ich dir jetzt mal so.
Zwinkerst du mir gerade zu?
Ich zwinker dir gerade so zu. Wer weiß, wo es uns noch irgendwann hinzieht. Aber letzten Endes ist es so, dass ich einfach, ich mag das hier. Ich finde das irgendwie, diese Stadt kann furchtbar sein und ist echt nicht hübsch. Aber hier zu leben ist für mich genau richtig.
Mhm. An welchen Orten trifft man dich? Also wo tankst du dann auf, wenn du von dem einfach nur so sein sprichst?
Ach du, ich finde zum Beispiel, ich habe über die Jahre mir einige Schleichwege parat gelegt, um von A nach B zu kommen. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie ins belgische Viertel zu kommen, durch den Grüngürtel und über den Herkulesberg. Ich liebe es, oben am Herkulesberg wild schnaufend an dem ersten Aussichtspilz zu stehen und einfach auf diese Stadt runterzuschauen. Und dann einfach zu sagen, so, kurz orientieren, wo geht's eigentlich hin? Ja, jetzt weiter. Und das Gleiche natürlich um den Rhein rum. Der Rhein an sich hat einfach eine wunderschöne Energie. Ich glaube, es ist immer ein Unterschied, ob ein großer Fluss durch eine Stadt geht oder nicht. Und du stehst niemals zweimal am gleichen Fluss. Das ist ja auch ein sehr schöner energetischer Spruch, der da sicherlich auch eine Rolle spielt.
Bist du auch mit dem Karneval verbandelt? Jetzt privat und beruflich?
Ich habe Anfang der 2000er mal über 50 Karnevalssitzungen im Kölner Gürzenich als, ich sag mal, Hausmeister betreut. Ich war da zwar als Bühnenmeister angestellt, aber eigentlich ist man da mehr eigentlich Hausmeister, was jetzt auch nicht despektierlich sein soll, weil ich habe da auch den Respekt davor, was das bedeutet, da wirklich auch so den Gastgeber zu vertreten praktisch. Aber ich muss sagen, der Kölner Berufskarneval, da fremdel ich eher so ein bisschen mit. Also wenn, dann bin ich auf der Stunksitzungsseite und der Straßenkarnevalsseite, wo es einfach darum geht, da gibt es den anderen Teil. Der fasziniert mich sehr und den finde ich sehr schön. Mhm. Der ist auch eine wichtige Energiequelle für diese Stadt.
Mhm. Nehmen wir jetzt nochmal die Energie auf und schauen gemeinsam in die Glaskugel, beziehungsweise du schaust jetzt erstmal allein in die Glaskugel. Wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen. Worin siehst du das Potenzial deiner Branche? Das Gute?
Das kann ich sofort sagen.
Und das ist gut.
Und das ist auch der Wert, den wir immer mehr destillieren und uns klar machen müssen. Und den gilt es auch zu verteidigen, gerade in dieser Transformation, durch dieser Transformationsprozess, den diese Branche gerade durchlebt. Wenn ich ein Eigenheim baue oder eine Schule baue oder auch eine Oper saniere, wie hier in Köln mal versucht wurde, dann habe ich mit unglaublich viel Sachen zu tun, die schiefgehen können. Und es wird oft viel teurer und komplizierter und es wird nie in der richtigen Zeit fertig und was auch immer und so. Die Veranstaltungsbranche, mit der ich groß geworden bin und aus der ich komme und die praktisch durch meine Adern fließt, hat ein anderes Prinzip. Und dieses Grundprinzip bedeutet, da draußen kauft sich jemand Tickets für das nächste Herbert-Grönemeyer-Konzert. Und das ist heute manchmal in einem Jahr oder sowas im Vorhinein. Und dann weiß diese Person, da fahre ich nach Gelsenkirchen und da um 18 Uhr gehen da die Tore auf und um 20 Uhr ist der Herbert auf der Bühne. Und ich zahle da heute wahrscheinlich einen dreistelligen Betrag dafür, aber das passt so. Und auch die Company, die das Ganze organisiert, die weiß auch, das passt so. Und was dann passiert, ist total magisch, weil dann Hunderte, manchmal Tausende von Leuten, die vielleicht auch noch nie in ihrem Leben zusammengearbeitet haben, sind zusammen auf Tour, machen das heute hier, morgen da, laden die Sachen aus, sind teilweise einen Abend da, einen anderen Abend da oder sowas. Und da im Endeffekt geht das alles so Hand in Hand, dass man eigentlich nur dieses gemeinsame Ziel hat, egal was passiert, es zu ermöglichen, dass das, so wie es geplant und versprochen ist, umgesetzt wird. Und da muss ich eins noch dranhängen, und das war für mich eine wahnsinnig wichtige Schule. Ich habe 1999, 2000 meine Ausbildung zum Meister für Veranstaltungstechnik gemacht. Das waren ganz, ganz frühe Meisterkurse. Und da hatte ich das große Glück, dass ich zum Ende dieser Ausbildung eine Festanstellung bekommen habe bei Saturday Night Fever, hier im Musical Dome in Köln. Und ich habe über 500 Mal, also 500 Mal, dieses Stück Saturday Night Fever als zweiter Bühnenmeister betreut. Und die Bettina Dömer, die ich unbedingt auch mal hier in dieser Folge, in dieser Erntehelfer haben will, die ist bis heute im Musical Dome. Und wir hatten 8 Shows in 7 Tagen. Montag war zu, Samstag, Sonntag jeweils 2 Shows, genau 8 Shows. Und das heißt, es muss immer laufen. Und du machst das 10-mal, du machst das 100-mal, du machst das 500-mal. Und es ist nicht so, dass das irgendwann langweilig wird, sondern es ist jedes Mal ein anderes Puzzlestück. Also das Motiv ist immer das gleiche, aber jeden Tag ändern sich alle Formen und alle Teile, die du auf dem Tisch hast, irgendwie sowas. Und nichtsdestotrotz geht einfach abends um 8 der Vorhang hoch, und die 1600 Leute, die dann da im Musical Dome sitzen, die sollen das Ganze erleben, dass es so geil ist, wie es geil sein kann. Und das ist das Magische an unserer Branche letzten Endes.
Das Magische ist jetzt aus der Sicht der Zuschauenden oder aus der Sicht, die das ermöglichen? Das ist mir jetzt nicht ganz klar in deiner Antwort.
Für beide.
Also wo ist das Potenzial, wo ist das Verbindende? Ist das das Möglichmachen, dass es funktioniert? Oder ist es das jetzt, ich sag mal, 500 Leute, 1000 Leute an einem Ziel arbeiten, dieser Wir-Gedanke?
Ich komme nochmal auf das zurück, was ich da als ersten Teil gerade irgendwie versucht habe zu erklären. Man könnte jetzt auch 3 Monate, bevor die Herbert-Grönemeyer-Tournee losgeht, die ich vorhin erwähnt habe, anfangen, Presseberichte zu bringen. Ja, ist jetzt unklar, ob das jetzt so funktioniert. Es ist gerade in der Klärung, ob man jetzt vielleicht nochmal 25% nachfordern muss an Ticketkosten. Es ist jetzt auch in der Klärung, ob die Tournee vielleicht erst in 6 Monaten stattfindet oder sowas, irgendwie sowas. Wie es halt bei allen anderen Arten von Projekten ist. Das soll jetzt ja nicht heißen, dass sowas bei uns nie passiert, aber es passiert halt wahnsinnig selten. Und das ist im Endeffekt dieses gemeinsame Commitment, dieser gemeinsame Geist, egal welche Widrigkeiten da herrschen, gemeinsam es immer wieder möglich zu machen.
Also gemeinsam ein Ziel erreichen.
Genau. Genau.
Was das Publikum glücklich macht.
Genau, genau.
Das wäre doch jetzt ein schöner Schlusssatz.
Diesen Spirit im Endeffekt, der alle verbindet, aufrechtzuerhalten.
Ja. Genau, gemeinsam ein Ziel erreichen, was das Publikum begeistert, glücklich macht. Ja. Dann siehst du das Potenzial deiner Branche.
Ja.
Ich habe jetzt schon den Sekt kalt gestellt, mein Schatz. Und ich möchte jetzt mit dir auf ein schönes neues Jahr anstoßen und das alte verabschieden. Und wir werfen jetzt gleich mal Konfetti auf uns. Und wir stoßen natürlich mit den Zuhörer und ZuhörerInnen zusammen ab. Wünschen euch auch ein wunderbares, fulminantes 2024. Ich hoffe, ihr habt wahnsinnig viel Spaß mit der Episode. Ich denke mal, Rüdiger wird danach auch noch in den Shownotes noch die ganzen Links reinschreiben. Und ich sage dann einfach mal Prosit.
Liebste Ulrike, das hast du ganz fantastisch gemacht und ich bin ganz begeistert. Jetzt weiß ich auch, wie eine Moderatorin das macht, die sich gut vorbereitet hat. Und vielleicht kann ich mir da noch ein bisschen was abgucken.
Sehr gerne, mein Schatz.
Chin, chin. Prost. Auf euch da draußen.
Ja, Prost. Und auf uns. Und Konfetti für dich.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.